Ist ein recht schöner, natürlicher Wildbach mittlerweile geworden, wird von vielerlei Tieren wieder bewohnt. Es gibt den Fischotter, es gibt auch die Bachforelle. Eine schöne Sache, wie sich das entwickelt hat.
Unser Tourismus funktioniert ganz anders. Deswegen schätzen wir uns sehr glücklich, dass die Marke eben nicht verwässert worden ist, sondern dass wir nach wie vor das Gehäuse sein dürfen.
Das macht man dann quasi mal so über den Turmplanungsansatz. Wenn man dann merkt, das funktioniert nicht oder noch nicht ausreichend genug, dann kann man sich wirklich überlegen und sagen, okay, jetzt lass uns eine freiwillige Lenkungsmaßnahme machen.
Also Kletterethik ist wichtig. Kletterrouten gibt es viel. Nationalpark und umgebende Bergmassive sind, glaube ich, mittlerweile 1400 Touren beschrieben mit Topo. Und also das ist schon ganz eine Menge.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Zwischen steilen Kalkwänden und rauschenden Bächen liegt ein Ort, an dem die Natur wieder Natur sein darf. Und an dem Menschen bewusst versuchen, genau das zu bewahren. In diesem Basecamp geht es um nicht weniger als die Zukunft. Um einen Balanceakt zwischen ursprünglicher Wildnis und den Belangen des Tourismus. Ein Feature in 6 Kapiteln von Jörg Wunram.
Kapitel 1. Der Jonsbach, wo die Natur Raum zurückgewinnt.
Am Jonsbach. Einst sollte das Gewässer gezähmt werden. Heute sucht sich der Bach seinen Weg wieder frei. Weitgehend renaturiert, wild und lebendig. Rund 16 Kilometer lang ist er, durchströmt das Bergsteigerdorf, das den Namen Jonsbach im Namen trägt. Von dort rauscht der Bach durch ein enges Tal zwischen Admonter Reichenstein und Großem Ödstein. Letztlich mündet er am Gstatterboden in die Enz. Dort steht der Geschäftsführer des Nationalparks Gesäuse, Herbert Wölger, auf einer Holzbrücke und schaut dem Bach bei der Arbeit zu.
Heute gurgelt er, aber manchmal ist es wilder Fluss. Der verändert sich, ja. Der verändert sich seit ein paar Jahren wieder ganz stark, weil er renaturiert worden ist. Der ist kanalisiert worden, um eine Straße nach Jonsbach zu bauen und abzusichern. Und den haben wir vor mittlerweile 10 Jahren zusammen mit der Wildbach- und Lawinenverbauung in einem Projekt wieder ein bisschen mehr Platz eingeräumt. Er ist fischgängig, ist ein recht schöner, natürlicher Wildbach mittlerweile geworden, wird von vielerlei Tieren wieder bewohnt. Es gibt den Fischotter, es gibt auch die Bachforelle. Auch schöne Sache, wie sich das entwickelt hat.
Rund 50 Meter weiter flussabwärts befindet sich eine Messstation. Die Universität für Bodenkultur in Wien zeichnet dort auf, wie viel Schotter und Steine der Bach über das Jahr transportiert. Ein Mikrofon sammelt hier urige Geräusche. Von den Steinen, die am Grund schmirgeln und knirschen.
Und Steine, die am Bachgrund vom Wasser antrieben werden, die machen so leichte Klacksgesteine am Untergrund und die werden aufgenommen. Und je häufiger und je lauter die sind, desto mehr Schotter. Da lässt sich also eine mathematische Gleichung aufstellen. Und anhand dieser kann man dann berechnen, wie viel Schotter da transportiert wird.
Der Jonsbach zeigt, was möglich ist, wenn sich die Natur verlorene Flächen und Gebiete zurückerobert. Aber es braucht Zeit, um wieder in ein natürliches Gleichgewicht zu kommen. Der Nationalpark Gesäuse in der Steiermark etwa wurde Anfang der 2000er Jahre ins Leben gerufen. Ohne gezieltes Handeln sind solche Prozesse nur noch schwer vorstellbar. Zu sehr hat der Mensch die Natur nach seinen Vorstellungen verändert. Inzwischen gibt es ein Umdenken bei vielen. Wie sehr dürfen wir Nutznießer der Natur sein, ohne ihr zu schaden? Gerade wenn wir als Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Skitourengeher oder als Urlaubsgast in den alpinen Regionen unterwegs sind. Kann man das sinnvoll steuern?
Kapitel 2: Auf möglichst unsichtbaren Wegen in die Wildnis.
Je mehr Menschen die Natur aufsuchen, desto wichtiger ist es, die Gebiete zu schützen. Experten wissen das. Sie haben dafür ein Schlagwort entwickelt: Besucherlenkung. Georg Rothwangel ist ein Fachmann auf diesem Gebiet und arbeitet beim und für den Österreichischen Alpenverein in Innsbruck.
Wir reden von Besucherlenkung in der Natur, im freien Raum draußen. Und am liebsten ist uns Besucherlenkung, die gar nicht stattfindet oder nicht notwendig ist. Im Wesentlichen heißt es, dass man versucht, die Menschen, die gerne in der Natur unterwegs sind, möglichst so in Bahnen zu lenken, dass das nachhaltig ist, dass es naturverträglich ist und dass es den Leuten optimalerweise gar nicht auffällt, dass sie bei einer Besucherlenkung unterwegs sind.
Kurz gesagt, es gibt hierfür Instrumente, die vielen Menschen nicht wirklich bewusst sind. Zum Beispiel die Geländeform. Sie ist eine Art natürliche Auslese.
Also der Geländeverlauf ist auf jeden Fall eine wichtige Form von Lenkung, vor allem im Winter. Also wenn ich im Winter unterwegs bin, mit Skitouren oder mit Schneeschuhen, bin ich ja oft abseits von markierten Wanderwegen unterwegs. Und da hat das Gelände ganz stark damit zu tun, wo ich gehe. Und da ist jetzt auch schon ein wichtiges Wort gefallen, nämlich im Sommer ist eigentlich die beste Besucherlenkung, die wir haben, sind unsere markierten Wanderwege. Leute gehen gerne auf den Wanderwegen, ich weiß, wo ich unterwegs bin, die sind ausgeschildert, die sind markiert. Man kriegt ja nicht einmal mit, dass das Besucherlenkung ist. Tatsächlich ist es eine ganz wichtige, relevante, weil wenn wir uns kurz vor unserem inneren Auge vorstellen, es wird keine Wanderwege geben, dann wird jeder halt sich ungefähr seinen eigenen Weg suchen und die Leute würden über 35 Varianten zu einer Hütte kommen. Also im Sommer ist tatsächlich der Wanderweg eine ganz wichtige Besucherlenkung.
Im Winter ist es etwas anders. In der kalten Jahreszeit ist der Parkplatz die wichtigste Besucherlenkung im Lebensraum Natur. Denn die Natur ist ein Ort für Tiere, Pflanzen und die Menschen. Experten sprechen von sogenannten Lebensraumpartnern, die zum Teil sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben.
Und die allerersten Lebensraumpartner, die es dort gibt, sind die Pflanzen und Tiere, die auf dieser Fläche heimisch sind. Das ist so quasi, die werden manchmal vergessen, aber das ist eigentlich die Gruppe, um die sich alles dreht. Und dann haben wir noch andere Lebensraumpartner, wie zum Beispiel die Jäger, die Förster, die Touristiker, die alpinen Vereine, die Naturschützer. Von fast allen sind die Interessen so, dass man die Natur in einer gewissen Form erhalten will. Und im Detail gibt es dann halt immer Differenzen, wenn man das umsetzt.
Selbst bei den alpinen Vereinen wie dem österreichischen gibt es sehr unterschiedliche Interessen. Die Bergsportabteilung verfolgt andere Ziele als die Abteilung Naturschutz und Raumordnung.
Und diese Diskussion führen wir im Haus. Es gibt bei uns Leute, die sagen, Mountainbiken ist voll super und es ist eine Bergsportart und es gehört gefördert. Und es gibt bei uns Leute, die sagen, Mountainbiken nur auf offiziellen Trails und auf keinen Fall auf unseren Wanderwegen. Und das sind wichtige Diskussionen und das ist schön, wenn man die mit den Partnern führen kann. Und ich finde, es ist besonders bereichernd, wenn man es innerhalb der eigenen Organisation abhandelt.
Noch komplizierter wird es, wenn zu den bergsportlichen und Naturschutzinteressen auch noch wirtschaftliche und touristische hinzukommen. Wie zum Beispiel im Gesäuse in der Steiermark. Eine Tourismusregion, die den Erhalt der Natur seit etlichen Jahren als Kernaufgabe sieht.
Kapitel 3: Die Marke. Kompromisse statt Konflikte.
Natur ist im Gesäuse kein Hintergrund, sie ist Identität, sagen die meisten Akteure in der Region. Nationalparkverwaltung, alpine Vereine, Jäger, Bauern, Handwerker, Gastwirte, Hoteliers und Politik. Trotz einer umfassenden Reform im Tourismuswesen in der Steiermark in den Jahren 2021-2022. Aus 96 Tourismusverbänden im gesamten Bundesland wurden 11 Erlebnisregionen. Eine davon ist das Gesäuse. Es hat durch die Zusammenlegung mit weiteren Gemeinden Zuwachs bekommen.
Das ist das ursprüngliche Gesäuse, aus den Gemeinden Admont, Atning, St. Gallen und Landl. Wildalpen ist bestehen geblieben. Wir sind nur um ein paar Balkentalgemeinden wie Rottenmann, Geishorn und Lassing erweitert worden, worüber wir uns sehr freuen.
Erzählt Silvia Hofbauer vom Tourismusverband Gesäuse. Eine Fusion dieser Art löst meist Skepsis und Bedenken aus. Aber im Gesäuse scheint es doch etwas anders zu sein. Man setzt sich an den Tisch, hört sich aufmerksam zu, tauscht Argumente aus, wägt Pro und Contra ab. Überzeugen statt überstülpen. Anfang der 2000er Jahre wurde der Nationalpark Gesäuse gegründet. Nicht ganz geräuschlos. 5 Jahre hat es gedauert, bis die schärfsten Ecken und Kanten abgeschliffen waren. Im Jahr 2012 übernimmt Herbert Wölger den Posten des Geschäftsführers. Der studierte Forst- und Holzwirt kommt aus der Region. Er kennt die Leute, versteht ihre Sorgen und Nöte.
Das waren Voraussetzungen, die es relativ leicht gemacht haben, um in sehr, sehr kurzer Zeit ein sehr harmonisches Zusammenleben mit der Region, mit den Gemeinderäten, Bürgermeistern und so weiter herbeizuführen. Waren bisher sehr schöne Jahre und wir haben keine großen Aufregungen gehabt. Der Nationalpark hat sich finden müssen, der neue Tourismusverband mit einem Nationalpark als Partner hat sich auch finden müssen. Und nach den Findungsjahren haben sich Personen gefunden, die gut miteinander kennen haben und die gleichen Gedanken gemacht haben. Und ab dann kann man eigentlich nur mehr von einer Erfolgsgeschichte reden, ja.
Von einer lösungsorientierten Zusammenarbeit von Naturschützern, Bergsportlern und Touristikern, die den sogenannten sanften Tourismus nicht nur aus Marketingzwecken betreiben, sondern mit Leben füllen, findet Silvia Hofbauer vom TVB Gesäuse. Selbst wenn es um strittige Themen wie Mountainbiking geht.
Nachdem der Nationalpark ja ein immens wichtiger Stakeholder bei uns in der Region ist und wir das große Glück haben, dass die Kommunikation der Menschen innerhalb der Organisationen sehr gut funktioniert, gibt es da eigentlich keine Befindlichkeiten. Also großes Thema ist immer von der Sektion Mountainbike, Radfahren, das Thema Radstrecken zu öffnen. Also ich glaube, das ist eher so die Richtung, wo immer wieder ja, Anfragen auch an den Nationalpark herangetragen werden. Alles andere, egal ob das der Rafting auf der Enz ist, ob das Canyoning ist, Wandern, Klettersteige, dieses Angebot haben wir ja auch im Nationalpark. Und da ist auch nichts weniger geworden. Die Besucherlenkung funktioniert, es ist bei uns alles gut beschildert. Also das harmoniert innerhalb der Organisationen sehr gut.
Dem stimmt Nationalparkdirektor Herbert Wölger zu. TVB und Nationalpark ziehen im Gesäuse offensichtlich an einem Strang. Die Partner wissen, was ihre Region ausmacht, auch nach der Erweiterung des Tourismusgebietes.
Auch das war ein Prozess, der nach der Fusion gestartet worden ist. Wir Touristiker haben ja vorher immer gearbeitet mit den Themen wildes Wasser, steiler Fels, was ja voll auf, sage ich mal, die alten Gesäusegemeinden zurückzuführen ist, mit den Flüssen, Enz und Salzau, mit unserer wunderschönen Bergwelt im Nationalpark und auch im Naturpark. Es hat dann einen Findungsprozess gegeben, aber das Kernthema mit Naturschutz, Tourismus in der Natur, Rückzug, Nationalpark, Naturpark, ist Gott sei Dank geblieben. Das ist auch von den Menschen in der neuen Region oder in der neuen Gemeinden so gut erkannt worden.
Unterm Strich ist inzwischen eine große Portion Vertrauen entstanden zwischen allen Akteuren und Partnern. Sie nehmen ihre Verantwortung ernst und gestalten, im Interesse ihrer Unterstützer oder Mitglieder. Auch sie wünschen sich Wachstum.
Alpenverein Basecamp. Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Kapitel 4. Wachstum, aber nicht um jeden Preis.
Der Motor für Wachstum heißt im Gesäuse zunächst einmal Ideenreichtum. Kreativität. Austausch auf Augenhöhe, sagt Silvia Hofbauer vom TVB Gesäuse in Admont.
Also Ideen kommen sowohl vom Tourismusverband an den Nationalpark, aber auch umgekehrt oder von ganz anderen Stakeholdern wie Bergführern, die irgendwie eine gute Idee haben. Also da gibt es immer wieder mal unterschiedliche Ansätze. Gell? Wichtig ist, dass wir eben alle gut miteinander reden können und dass man gemeinsam auslotet, was ist umsetzbar, was nicht.
Das betrifft auch Fragen der Besucherlenkung. Bemerkt der Nationalpark etwa, dass Ruhezonen für Wildtiere und Pflanzen im Winter trotz aller Hinweise missachtet werden, wenden sich die Naturschützer beispielsweise an den österreichischen Alpenverein. Er prüft dann verschiedene Maßnahmen. Das erfolgt nach einem Stufensystem, wie Georg Rothwangel erklärt.
Wir schauen einmal durch auf der Alpenvereinskarte, sind da zum Beispiel im Winter Aufstiegsrouten eingezeichnet, die wir rausnehmen könnten. Wir schauen auf Alpenverein aktiv nach, sind da Touren veröffentlicht, die wir dann vielleicht rausnehmen wollen oder wo wir dann Umleitungen machen oder wo wir Hinweise dazu posten. Also wir schauen einmal, dass quasi so alles, was mit der Tourenplanung zu tun hat, wenn man dann merkt, es funktioniert nicht oder noch nicht ausreichend genug, dann kann man sich wirklich überlegen und sagen, okay, jetzt lass uns eine freiwillige Lenkungsmaßnahme machen. Das ist dann meistens mit einer Übersichtstafel verbunden. Und wenn das nichts mehr nützt, wäre dann die nächste Stufe, dass man Tafeln aufstellt im Gelände, möglichst sparsam diese Tafeln aufstellt. Und die allerletzte Konsequenz, die dann im Winter hin und wieder verwendet wird, ist dann wirklich eine Wimpelleine, die man dann spannt.
Und ein Gebiet für Besucher sperrt. Das kommt aber selten vor, wie Silvia Hofbauer vom TVB Gesäuse bestätigt. Wichtiger ist nach ihren Worten ein anderer Lenkungsmechanismus. Weil im Gesäuse Aufstiegshilfen wie Sessellifte und Bergbahnen fehlten, sei die Region für viele schon von vornherein nicht attraktiv.
Das gibt es bei uns nicht. Und ein Journalist hat einmal ganz treffend gesagt, das Gesäuse ist unversaut und schweißtreibend. Und aufgrund dessen grenzt das das Angebot oder die Gästeschicht schon sehr ein. Das heißt, wir versuchen, die Gäste bestmöglich über das bestehende Angebot zu informieren, damit jeder Gast schauen kann, passt das für mich, ist es das Angebot, das ich suche, will ich die Natur auf diese Art erleben, habe ich die Kondition auch dazu und dann entscheiden kann, ob er kommt oder nicht.
Entscheiden sich Besucher für das Gesäuse, wollen sie in erster Linie in die Natur. Draußen sein erlebt seit Jahren einen Boom. Nicht zuletzt durch Angebote von Alpenvereinen, Nationalparks oder Tourismusregionen. Eine Erfolgsgeschichte, die aber mit einer gewissen Verantwortung einhergehen muss, sagt Georg Rothwangel vom österreichischen Alpenverein.
Je mehr Leute wir dafür begeistern, in die Natur hinauszugehen, umso mehr müssen wir darauf achten, dass die Leute auch wissen, wie sie sich in der Natur verhalten. Und da kommt jetzt eben genau die Schwierigkeit. Wenn man sehr viele Leute dafür begeistert, in die Natur zu gehen, dann kann es passieren, dass man genau den Effekt erzielt, den man nicht haben will, nämlich dann sind so viele Leute draußen unterwegs, dass man dann immer das Gefühl hat, man ist in der Natur, weil Natur verbinden wir Menschen immer mit nicht zu viele Menschen.
Möglichst viele Gäste aber wünschen sich Hotels, Gasthöfe, Privatvermieter, Gastwirte oder andere Anbieter. Kurz die Touristiker. Im Gesäuse ist das nicht anders als anderswo, mit allen Auf und Abs.
Ja, also auch wir haben natürlich durch Corona einen großen Einbruch gehabt. Wir haben aber 2022 es schon schaffen können, dass wir die Nächtigungszahlen aus 2019 wieder erreicht haben. Und wir sind auch ganz stolz, dass unser touristisches Marketing ganz gut funktioniert, denn wir haben heuer 17,5% Steigerung der Nächtigungen gehabt, aber heute in einem geringen Ausmaß, weil unsere Gesamtnächtigungszahlen 2024 so um die 275.000 waren. Das heißt, wenn man sich da andere Regionen in der Steiermark anschaut, das ist wirklich, wir sind da kein großer Player, aber wir hoffen, dass die Steigerung einfach weitergeht in den nächsten Jahren, dass die Gäste das bemerken, was das Gesäuse für ein tolles Urlaubsgebiet ist, wie vielfältig das vom Angebot her ist und dass das so weitergeht, der Trend.
Kapitel 5: Bergsport. Eine Frage der Ethik.
Mehr Qualität statt Quantität ist im Gesäuse gewünscht. Damit das klappt, setzt der Tourismusverband auch ganz stark auf das Wissen des Nationalparkteams und der alpinen Vereine. Denn sie schaffen mit ihrem Know-how viele Angebote für Gäste, die über Unterkunft und Bewirtung hinausgehen. Allerdings unter immer schwierigeren Rahmenbedingungen.
Ganz egal, ob das Alpenverein oder ob das die Naturfreunde sind, natürlich sind wir da im engen Austausch. Aber diese alpinen Vereine sind momentan halt schon sehr stark gefordert, also mit finanziellen Belastungen, weil alle Hütten jetzt irgendwie saniert gehören, das Wegenetz immer wieder saniert werden muss. Also da verstehen wir, dass der Alpenverein und Naturfreunde, also dass die wirklich an ihre Grenzen kommen. Uns als Tourismusverband ist das 100% bewusst. Hätten wir dieses Angebot nicht, dann hätten wir auch keine Gäste, weil wir leben von diesem alpinen Angebot, also vom Angebot, das uns die Alpenvereinssektionen und auch Naturfreunde-Sektionen zur Verfügung stellen.
Ähnlich sieht das Nationalpark-Geschäftsführer Herbert Wölger. Gerade wenn er an die vielen Klettermöglichkeiten im Gesäuse denkt. Die Kletter-Community hat sich nach Wölgers Worten eine ganz eigene Ethik auferlegt. Eine Art Korrektiv.
Wir haben überhaupt kein Problem mit Klettern. Wir haben nur Probleme mit falscher Kletterethik. Aber da kümmert sich weniger der Nationalpark, sondern mehr die lokale Kletter-Community drum. Also unsere Kletterer, da, die vor Ort daheim sind, die sind stolz auf die schwierigen Klettertouren bei uns und die wollen es unversaut lassen. Das heißt, von oben abseilen und einbohren, das geht gar nicht. Das will man nicht. Ja. Und wir werden also da vom Naturschutzhaus unterstützt, von der lokalen Kletterer-Community. Die haben vielleicht ein bisschen einen anderen Antrieb. Da geht es vielleicht nicht ganz so stark um den Naturschutz, sondern mehr um das Sportliche, um die Ethik, um das Echte. Aber es geht Hand in Hand. Passt gut, ja.
Frei nach dem Motto des Kletterpioniers Paul Preuß. Das Können ist des Dürfens Maß. Preuß, der auch im Gesäuse geklettert ist und Haken eher mied, sich auf seine Fähigkeiten verließ. Ganz so streng sieht man das im Gesäuse nicht.
Ein paar Haken gibt's, ist auch statthaft, aber alle 2 Meter gibt's halt keinen, das ist so. Wir haben die beliebtesten und die Pläsierrouten sind ordentlich gesichert mit Bohrhaken. Da waren früher die sogenannten Rostgurken drinnen, ein Holzkeil mit einer Rostgurken. Waren viele Unfälle und in Zusammenarbeit oder von der Bergrettung eigentlich initiiert. Das hat vor 20 Jahren mit Nationalparkgründung begonnen, hat man die schönsten oder die wichtigsten Kletterrouten saniert, unter Anführungszeichen, indem man es halt mit Rohrhaken ordentlich gesichert hat. Also Kletterethik ist wichtig. Kletterrouten gibt es viel. Nationalpark und umgebende Bergmassive, wie zum Beispiel die Hallermauern, sind, glaube ich, mittlerweile 1400 Touren beschrieben mit Topo und also in einem Führer drinnen. Das ist schon ganz eine Menge. Aus meiner Sicht völlig ausreichend. Natürlich, die Kletterer müssen hin und wieder was Neues erschließen, aber da schauen wir halt drauf, dass das ethisch korrekt vonstatten geht.
Diese Ethik ist auch im Sinne des Alpenvereins. In den Klettergebieten sind Menschen unterwegs, die gezielt anreisen und sich den örtlichen Gegebenheiten anpassen, ohne die Natur zu sehr zu belasten oder zu verändern. Nationalparks wie der im Gesäuse, sagt Georg Rothwangel vom österreichischen Alpenverein, spielen da eine zentrale Rolle, weil sie sich sehr intensiv mit dem Schutz der Natur auseinandersetzen, nach innen und außen.
Bei der Alpenverein hat er versucht ja immer schon quasi den Schutz der Bergwelt, haben wir ganz vorne bei uns mit dabei und uns ist bewusst, dass so wie wir gerne quasi in die Natur gehen, das was wir unter Bergsteigen verstehen, das was wir unter Wandern verstehen, das funktioniert nur, wenn da eine hohe Natürlichkeit erhalten bleibt. Und so gesehen sind wir über weite Strecken, eigentlich gehen wir da sehr d'accord mit den Nationalparks und wir gehen auch d'accord mit Touristikern, die sich für diesen sanften Tourismus, für die Nachhaltigkeit einsetzen.
Kapitel 6: Zwischen Geschwindigkeit und Gelassenheit.
ins Gesäuse kommt, weiß, dass man hier die Natur aus eigenen Kräften erkunden muss. Zumeist zumindest. Spätestens im Tourismusbüro bekommt ein Gast diese Information. Zum Beispiel von Silvia Hofbauer und ihren Kolleginnen.
Also ich habe viele Jahre im Front Office, also in der Gästeberatung gearbeitet, und da ist es durchaus mal vorgekommen, dass ein Gast, der heute ein günstiges Angebot bei irgendeinem Discounter gebucht hat, in Admont gelandet ist und bei uns im Infobüro gefragt hat, ja, wo ist denn jetzt die nächste Seilbahn? Und ich habe mir da irgendwie angewöhnt zu sagen, das gibt es bei uns Gott sei Dank nicht. Habe immer dazu erklärt, warum wir froh sind, weil heute unsere Region für Naturschutz steht. Und der Herr dann zu mir gesagt hat, ja, warum bin ich Trottel dann hierher gefahren? Auch das gibt es. Das heißt, das Gesäuse passt sicher nicht zu jedem, aber Gott sei Dank zu vielen. Das Erlebnis ist bei uns einfach ein naturbelasseneres, sanfteres, aber sehr schönes.
Auch ein langsameres und intensiveres Erleben. Nicht in Rekordgeschwindigkeit einen Gipfel nach dem anderen besteigen, sondern in Ruhe das aufnehmen, was da ist. Den Erkundungsdrang von Kindern wieder mehr in den Vordergrund rücken.
Wir sind es beim Bergsteigen schon recht gewohnt, dass wir uns leicht von außen Ziele vorgeben lassen. Es gibt Gipfel, Großvenediger, Großglockner, Mont Blanc. Da gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich will da rauf. Ist auch voll nachvollziehbar. Das ist auch voll legitim. Ich gehe jetzt eher dorthin in die Richtung zu sagen, ja, aber wenn ich spüre, was so aus mir herauskommt, dann kann es einfach interessante Überraschungen geben. Dann kann's, also, und da landet man dann wieder so ein bisschen bei den Kindern. Bei den Kindern, wenn man denen 20 Meter Bachbett gibt, dann können die sich dort einen Tag beschäftigen, und es war ein Riesenabenteuer und es war super spannend und es war alles toll. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber ich versuche wirklich wieder ein bisschen mehr in die Richtung hinzukommen, so, hey, auf was habe ich jetzt eigentlich gerade Lust? Und manchmal ist es einfach nur, von einem Wanderweg 25 Meter auf die Seite zu gehen und mir einfach ruhig in die Latschen reinzusetzen und dann nur mal schauen, was höre ich da? Und da muss ich dann mal genau schauen, welcher Käfer ist da oder was, sondern da ist ein Käfer. Oh, spannend. Und wie bewegt sich dieser Käfer?
Oder anders ausgedrückt, den Moment erleben, nicht das Morgen. Zum Beispiel am Gstatterboden, am Besucherzentrum des Nationalparks Gesäuse. Also dort, wo der Jonsbach in die Enz gurgelt. Nationalparkchef Herbert Wölger steht am sogenannten Weidendom. Die komplett biologische Kuppel besteht aus biegsamen Ästen.
Es ist eine Augenweide und es ist eine sehr beruhigende Augenweide. Die Leute kommen her da und kommen so in eine ganz ruhige, entspannte Stimmung. Das hat vielleicht auch mit der Architektur zu tun. Das sind keine gotischen Himmel wachsenden Türme, sondern runde, ruhige Formen, harmonische Formen. Das Flusswasser hört man ein bisschen rauschen im Hintergrund. Und das ist ein irrsinnig ruhiger Platz. Und 360 Grad Bergsilhouetten rundherum. Also die Horizontlinie, die musst du erst einmal irgendwo so finden in dieser Art.
Hohe Felswände, schroffe Gipfel, luftige Grate. Womit unter der Wind pfeift, Wasserfälle tosend in die Tiefe rauschen, Bäche gurgeln, Hirsche rufen, Biberbäume fällen. Wo Natur Natur sein darf, weil die Menschen zugehört und offenbar verstanden haben.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.